ARD.
Ich persönlich fühle mich auch getäuscht. Ich habe nichts davon gewusst, dass der Verfassungsschutzchef diese Höherstufung vorgenommen hat. Und ich denke, das ist seine Pflicht, die Ministerin und damit auch die Landesregierung insgesamt zu informieren. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass Katrin Lange weiterhin einen großen Rückhalt in der Fraktion hat.
So klang Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Chef Dietmar Woidke, und zwar während eine Sondersitzung der SPD-Landtagsfraktion noch lief, in der sich Innenministerin Katrin Lange erklären musste zu ihrer Entlassung des Verfassungsschutzchefes im Land, Jörg Müller. Worte, die aufzeigen, die SPD und damit der große Regierungsdampfer insgesamt ist ordentlich in Schieflage gerade unterwegs und auch aufzeigt, auf welche autoritäre Weise Dietmar Woidke und die SPD-Spitze in Brandenburg da wieder heraus navigieren will. So empfinde ich das jedenfalls. Mal sehen, ob mich meine Kollegen hier dabei etwas bremsen. Herzlich willkommen zur Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Nico Hecht. Was für eine Woche in Potsdam, oder? Die Ministerpräsidentin Prinzessin droht als Aschenputtel gerade abzurutschen, sag ich jetzt mal ein bisschen blumig, denn Innenministerin Katrin Lange wird ja schon länger und öfter als mögliche Thronfolgerin von Parteichef Dietmar Woidke gehandelt. Und das war ja auch nicht die einzige Entwicklung dieser Tage, die die Landesregierung wirklich schwer angeschossen hat, oder? Wir wollen Ihnen dazu jetzt hier erst einmal einen Überblick geben. Ich spreche darüber hier mit meinen beiden Kollegen aus der RBB-Landespolitik-Redaktion Brandenburg, Markus Woller. Schön, dass du da bist.
Hallo Nico.
Und Thorsten Südow ist bei uns. Hi Thorsten.
Hallo, schönen Tag.
Um jetzt gleich erstmal die Dimensionen klar zu machen, wie schwer seht ihr denn eigentlich die Innenministerin Katrin Lange unter Druck?
Markus. Ja, also aus meiner Sicht stark, sehr, sehr stark unter Druck, so stark, wie sie noch nicht unter Druck war. Und ich glaube, dass das so einen Wumms aufnimmt, das hätte sie auch nicht gedacht in der letzten Woche, als das alles anfing. Und sie hat, glaube ich, unterschätzt dann auch, wie kritisch man im eigenen Lager ist, auch mit ihrer Position zur AfD. Die spielte da auch eine gewisse Rolle. Ja, da rollt jetzt eine Welle in der SPD, die man offenbar gerade nicht so richtig einfangen kann.
Und das, obwohl Katrin Lange ja schon wirklich lange dabei ist. Siehst du sie auch so unter Druck wie noch nie, Thorsten?
Allerdings, also wenn man bedenkt, dass sie über 10 Jahre richtig hart in der Brandenburger Landespolitik ist, schon die erste Sitzung im Innenausschuss, wo sie Stellung genommen hat, das hat man gemerkt, dass es war weder für die Opposition nicht überzeugend, und da begannen auch schon die Zweifel, gerade auch innerhalb der eigenen SPD-Basis in der Fraktion.
Also so viel Druck wie lange nicht, sogar inklusive Rücktrittsforderungen, aber für alle, die jetzt nicht so wie wir praktisch ständig damit befasst sind, müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist überhaupt passiert. Ne? Also da hatten sich ja letzte Woche schon eigentlich die Ereignisse überschlagen. Der Verfassungsschutz, wir erinnern uns, hat den AfD-Bundesverband für gesichert rechtsextrem eingestuft. Wenig später kam dann aber aus Brandenburg die Nachricht, die Innenministerin habe den Landesverfassungsschutzchef entlassen. Und dann schwappte, Markus, du hast es ja eigentlich auch schon so gesagt, eine Kritikwelle über sie, die bis jetzt auch wirklich gar nicht abebbt, oder Markus? Wie erlebt ihr das?
Nee, also ehrlich gesagt ist für uns auch schwer, da den Überblick zu behalten. Jeden Morgen, wenn man irgendwie aufsteht und das Handy anschaltet, dann kommt schon wieder die nächste Umdrehung in dieser Geschichte. Auch für uns sind es aufregende Wochen gerade.
So ist das, und es kann eben auch gut sein, dass die Entwicklungen schon weiter fortgeschritten sind, wenn Sie praktisch diese Wochenzusammenfassung sich anhören. Aber zum Verständnis müssen wir vielleicht erstmal gucken, was ist da jetzt wirklich passiert. Was sind denn die entscheidenden Kritikpunkte jetzt, die wichtigen, Markus?
Also Katrin Lange, die hat Anfang vergangener Woche den Verfassungsschutzchef Jörg Müller entlassen. Ihre Erzählung ist, weil der 3 Wochen lang vorher verschwiegen hatte, dass er die AfD intern schon hochgestuft hatte zu einer gesichert rechtsextremistischen Vereinigung. Kritiker sagen, Katrin Lange hat einfach die Chance genutzt, um den bekanntermaßen sehr AfD-kritischen Verfassungsschutzchef loszuwerden, dort so jemanden neuen positionieren zu können. Und dann, das finden in ihrer eigenen Partei gerade viele Leute sehr schwierig, hat sie auch noch verfügt, dass der Verfassungsschutz zukünftig die Einstufungsentscheidung nicht mehr selber treffen kann, sondern dass der dann über die Ministerin laufen muss.
Da ist ja vor allem die Kritik, wenn der Minister selbst darüber entscheidet, wird eine Partei extremistisch hochgestuft, dann bedient das auch voll die Erzählung, die wir uns immer im Landtag von den AfD-Abgeordneten anhören müssen, oder auch auf den Parteitagen der AfD, dass der Verfassungsschutz, obwohl es ein Gesetz gibt, gar nicht parteiunabhängig, regierungsunabhängig arbeiten würde, sondern letztlich nur Befehlsempfänger der Regierung und des Innenministers, der Innenministerin wäre. Deshalb heißt es ja auch in den Reihen der SPD oder gerade auch bei den Jusos, es müsse wieder der alte Standard her, dass also der jeweilige Verfassungsschutzabteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin darüber entscheidet, haben wir so viel Informationen, die eine Höherstufung rechtfertigen.
Zu erwarten war diese Kritik von den Grünen, den Linken, die es ja nicht mehr in den Landtag geschafft haben, letzten Herbst bei der Landtagswahl. Von intern war sie, glaube ich, so laut nicht zu erwarten, oder? Wie seht ihr das?
Aus der Partei heraus ist es doch schon sehr überraschend, weil die SPD in den letzten Jahren, glaube ich, so habe ich sie empfunden, als sehr monolithische Partei irgendwie daherkam und so viel Widerspruch da eigentlich nicht zu hören war.
Sie war und ist vollkommen auf Dietmar Woidke zugespitzt.
Wir haben ihn ja am Anfang des Podcasts auch gehört mit der Aussage, die ja während eine Sondersitzung der Landtagsfraktion lief, die er da schon getätigt hat. Die Fraktion steht geschlossen hinter Katrin Lange und sie wird weiter eine gute Arbeit als Innenministerin machen. War das eigentlich, während die Sitzung noch lief, auch für alle anderen Beobachter so klar, wie das Dietmar Woidke an der Stelle schon bilanziert hat? Oder wie hat ihr beobachtet, sind diese Gespräche innerhalb der SPD denn eigentlich abgelaufen?
Ich hatte das Gefühl, da war schon vor Beginn dieser Sitzung am Dienstag unheimlich viel Spannung drin. Also Frau Lange ist gegenüber Journalisten selten um 3-4 Sätze verlegen. Sie ist einfach stramm an allen vorbeigegangen in den Fraktionsraum. Erik Stohn war ein Abgeordneter aus Teltow-Fleming, der hat nochmal gesagt, das muss jetzt wirklich sauber ausdiskutiert werden, wer wusste wann was. Es gab auch nochmal eine Erklärung der Parlamentarischen Kontrollkommission, die wirklich gesagt haben, die Mitglieder, Jörg Müller war in den letzten Jahren ein Verfassungsschutzabteilungsleiter in Brandenburg, der sich große Verdienste bei der Erkenntnisgewinnung oder aber einfach auch bei der Information der Brandenburger Verdienste erworben hat, gerade auch über die Entwicklung der AfD zu informieren.
Immer auch klare Worte gefunden hat.
Sehr klare Worte gefunden hat. Und was dann kam, hat uns eigentlich erstaunt. Wir haben immer wieder zur Uhr geguckt. 1 Stunde, 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden diskutiert. Die stärkste Fraktion im Brandenburger Landtag über die Personalentscheidung von Katrin Lange, möglicherweise noch über viel mehr. Und dann hat keiner den Mumm, die Kraft, sich gegenüber den Journalisten irgendwie 2 Minuten hinzustellen und sagen, wir haben das und das und das beschlossen, Nachfragen noch zu beantworten. Nein, nichts. Es gab eine 3-Zeilen-Erklärung und das zeigt, glaube ich, auch, wie die Erschütterungen auch in diesem Kraftzentrum, wie die Landtagsfraktionen, waren.
Genau, und am Ende ist das natürlich auch etwas, was man Herrn Woidke jetzt vorhalten muss. Der war bisher, du hast es ja eben gesagt, eigentlich der zentrale Mann. Aber in dieser Diskussion hat er, obwohl er sich ja relativ prominent hinter seine Ministerin gestellt hat, schafft er nicht, in 2 Wochen diesen Konflikt irgendwie zu befrieden. Das ist sagt natürlich auch schon etwas über, sagen wir mal, eine gewisse Machtverschiebung. Die haben da wirklich um jedes Wort gekämpft, was sie am Ende diese Pressemitteilung schreiben. Und so ein paar Zugeständnisse tatsächlich hat man ja offenbar der Ministerin auch abgerungen. Also in dieser Pressemitteilung hieß es dann auch, man wolle sich dafür einsetzen, dass der Verfassungsschutz wieder unabhängig wird. Was man hört, ist, dass die beiden Lager doch sehr unversöhnlich gegenüberstanden.
Also eine wirklich schwierige Woche für die Brandenburger SPD. Mitten, und das müssen wir ja vielleicht auch noch sagen, in Haushaltsverhandlungen, die alleine schon an den Nerven zehren dürften. Und auch deswegen, weil das mit Katrin Lange ja nicht die einzige Baustelle dieser Tage ist, die ganz, ganz große Sorgen macht. Es gibt eine weitere, bei der es um nicht weniger als die sichere Mehrheit dieser rot-lila Koalition geht. Also eine Mehrheit, die ja im Landtag, für alle, die es nicht wissen, nur 2 Stimmen bedeutet. Und die wackelt dann doch öfter jetzt in den letzten Monaten, als man das so bei beiden Parteien sicher erhofft hatte, auch in diesen Tagen mal wieder. Wobei es sich dann fast auch immer um dieselbe Personalie dreht, kann man sicher so sagen, oder? Und es geht auch mal wieder um ein überraschendes Abstimmungsverhältnis,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Ja. Es ist der Abgeordnete des Bündnisses Sarah Wagenknecht, Sven Hornauf, Rechtsanwalt aus Frankfurt-Oder, war auch in der Vergangenheit schon mal Stadtverordneter für die Linke in dieser Stadt Frankfurt-Oder. Und er hat im Innenausschuss dafür gesorgt, dass es quasi ein PAD gibt. Also normalerweise bildet sich ja auch, wer nicht so viel Ahnung davon hat, das Gesamtverhältnis im Landtag aus Opposition und Regierungskoalition muss sich auch in jedem Ausschuss abbilden. Und normalerweise hat auch diese junge Koalition aus SPD und BSW im Innen- und Kommunalausschuss eine absolute Mehrheit. Aber die hatte es bei der Abstimmung über den Landeshaushalt, über Änderungen, einfach nicht. Warum? Weil Sven Hornauf eben nicht an der Seite der SPD und der BSW abgestimmt hat. Und sowas gab es in noch den nie. Anderen Koalitionsoptionen aus SPD und Linken oder SPD und CDU und Bündnis Grün, sowas gab es einfach.
Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sven Hornauf gegen seine eigene Koalition stimmt. Wir erinnern uns schon an eine ganz schnelle Ansage, den Ministerpräsidenten nicht zu wählen.
Genau, und es gab später auch nochmal diese Entscheidung, wie soll denn die PKK aussehen? Also das ist die Parlamentarische Kontrollkommission, die Sicherheitsfragen, aber auch zum Beispiel ja, das Einschätzung der Alternative für Deutschland darüber entscheidet. Das soll jetzt ein Dreiergremium sein mit zwei Vertretern aus dem Regierungslager und einem aus der Opposition. Und er hat ja schon vor Monaten gesagt, also da können ja aus Gewissensgründen nicht mitstimmen. Und wir hören aus der Fraktion des BSW, also die haben einfach die Nase voll, die möchten nicht mehr, dass es diese, man könnte sagen, Extratouren gibt. Und deshalb hat man Sven Hornauf in dieser Woche ja eben aus diesen Funktionen, zum Beispiel Mitglied im Innenausschuss zu sein und auch aus anderen Infrastrukturausschüssen, da ist er nicht mehr stimmberechtigt. Da gibt es auch noch ein schönes Zitat von der CDU. Das geht ja eigentlich gar nicht, weil dann nimmt man ja einem Abgeordneten einfach ganz viele Funktionen. Der werde da Sven Hornauf künftig für nichts bezahlt. Vielleicht ein bisschen hart in der Kritik, aber das war die Möglichkeit, die diese junge Fraktion aus 14 Mitgliedern beim BSW jetzt gesehen hat, dieses Problem erstmal etwas zur Seite zu legen. Aber spannend wird es bei der Abstimmung ohnehin, das glaube ich schon.
Also man hat diesen unsicheren Kantonisten jetzt doch so ein Stück weit eingefangen. Aber glaubt ihr jetzt an die Sache? Wie oft habt ihr den BSW-Fraktionsvorsitzenden Nils oder Lüders schon gehört, der sagte, na, so geht das nicht weiter, wir müssen da mehr Disziplin reinkriegen?
Ja, das ist eben eine spannende Frage. Deswegen bin ich auch nicht ganz Thorstens Meinung, dass man in der gesamten BSW-Fraktion das so sieht, weil sonst hätte man die Chance ja genutzt. Es gab ja vorher auch die Ankündigung oder das Raunen, man würde ihn ausschließen aus der Fraktion. Das ist nicht passiert. Also diesen Schluss hat man nicht gezogen. Er hat offenbar Freunde in der Fraktion. Ja, trotzdem hat er jetzt natürlich im Prinzip gar nichts mehr zu sagen, weil er in den ganzen Ausschüssen nicht mehr sitzt. Und man kann schon sagen, wenn man garstig wäre, würde man sagen, Herr Hornauf hat jetzt sein bedingungsloses Grundeinkommen für die nächsten Jahre bekommen. Aber so richtig arbeitstechnisch wird es nicht viel geben.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Sehr gutes Stichwort, würde ich sagen, Markus. Sehr gut.
Genau. Auch in dem Sinne, dass man das ja auch noch für eine ganz andere, weitere wichtige Figur in der Landesregierung formulieren könnte. Jedenfalls haben wir das schon an anderer Stelle, Markus, mal so formuliert, nämlich für den Regierungssprecher Florian Engels, der plötzlich, man muss aber sagen, auf eine ganz schön ungewöhnliche Weise praktisch seinen Posten losgeworden ist oder konkreter, er wechselt woanders hin. Lass uns kurz aufklären, wieso auch da bedingungsloses Grundeinkommen?
An sich erstmal eine sehr seltsame Geschichte, auch in dieser Woche. Eine von vielen, wie wir jetzt erzählt haben. Der Ministerpräsident hat eben Herrn Engels unvermittelt vor die Tür gesetzt, weil man sich nicht über irgendwelche Kommunikationsstrategien einigen konnte. Und dann kommt am Mittag der Hammer, aus unserer Sicht eine Pressemitteilung mit der Überschrift, ich habe die mal mitgebracht, da steht drüber, Regierungssprecher Florian Engels bereitet sich auf den Ruhestand vor.
Und das ist ein schwieriges Unterfangen.
Es ist, ja. Ja, es ist einer der, also ein gut bezahlter Berater dieser Landesregierung seit 2016, glaube ich.
Ja, genau.
Korrigiert mich, 65?
Ja.
Also er war sowieso nicht mehr lange im Dienst, er sollte zum Ende des Jahres sowieso.
Darüber hat er auch offen geredet, er hat gesagt, im November ist es vorbei, genau. Also hat auch einen Scherz gemacht, bewerbt euch mal oder so, oder habt ihr da eine Idee? Und man kann auch sagen, er ist eigentlich Florian Engels ist ein Chronist des jungen Brandenburgs. Ich kenne ihn, da war er Sprecher von Umweltminister Matthias Platzek in den frühen 90er Jahren. Dann war auch, hat immer auch nochmal für die SPD also heiße Kartoffeln aus dem Feuer geholt, wenn zum Beispiel Günter Baske mal wieder als Fraktionsvorsitzender ein bisschen zu weit gegangen ist mit seinen Vorschlägen. Also ja, wirklich der 30 Jahre im Amt und dann so auf eine persönlich wirklich nicht gute Art dann in den Ruhestand verabschiedet oder so, dass es also
nicht wirklich gefährdet. Stil.
Nein,
genau.
Stil. Ja? Genau, man hat ihn jetzt abgeschoben quasi ins Wirtschaftsministerium und dann steht in dieser Pressemitteilung auch noch drin, witzigerweise, das sei alles von langer Hand geplant gewesen. Also deshalb schickt man ihn jetzt wenige Monate vor seiner Rente einfach in eine andere Abteilung, hat noch keinen Nachfolger. Das ist ja, ergibt alles gar keinen Sinn. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da hat man uns auch so ein bisschen für dumm verkauft.
Genau. Wir haben das ja als Journalisten auch schon gemerkt, Markus. Es hat sich ja seit dieser Koalition aus SPD und BSW viel verändert. Sonst gab es am Dienstag oder jeden zweiten Dienstag nochmal die Möglichkeit, Minister aus der Landesregierung zu fragen. Das hat alles gar nicht mehr stattgefunden. Und auch wird kolportiert, dass Florian Engels auch diese Gesprächsrunden auf ein Wort, Herr Ministerpräsident oder die Bürgerdialoge vor Ort in den Landkreisen. Diese Fragemöglichkeiten gab es vor über einem halben Jahr das letzte Mal. Und
wobei bekannt ist, dass das dem Regierungssprechern schon einigermaßen wichtig ist, weil, glaube ich, das haben uns viele auch gesagt, ne, oder verbessert mich, dass sie ihn kennen als jemanden, der Transparenz schaffen möchte über die Arbeit der Regierung und deren Ergebnisse, der auch möchte, dass Regierungsergebnisse, die Regierungsarbeit auch den Weg findet in die neuen Medien, in die Social-Media-Plattformen. Mhm. Und auch wenn man in die Kanäle guckt, das wissen wir selber auch, da ist seit der Landtagswahl dann die Euphorie offensichtlich bei der SPD-Spitze doch sehr abgeebbt.
Eingebrochen, kann man sagen.
Genau.
Aber es steht auch so ein bisschen dafür, für diese Chaoswochen, die momentan gerade in der Landesregierung zu sein scheinen.
Das kann man wohl laut sagen. Chaostage in Brandenburg, die Landesregierung schwer unter Beschuss und wir sind gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Tagen. Den Überblick bis hier haben wir besprochen mit meinen Kollegen Thorsten Südow aus der Landespolitikredaktion und Markus Woller. Vielen Dank, ihr beiden, dafür.
Gern. Gern, nächste Mal wieder.
In Brandenburg hat das Gutachten zur Bundes-AfD also für viel Unruhe gesorgt. Aber spannend ist natürlich auch, wie viel Berliner und Brandenburger AfD da eigentlich drinsteckt. Meine Kollegen in Berlin haben sich da durch diese 1000 Seiten gewühlt und können uns dazu deswegen jetzt auch hier das Wesentliche sagen. Und ich freue mich, dass Sabine Müller von der Landespolitikredaktion des RBB in Berlin dafür bei mir ist. Hallo Sabine.
Hi Nico.
Gucken wir doch erstmal auf die Personen, die da in dem Gutachten auftauchen. Wie viele sind denn das aus Berlin?
Also ich habe 21 gezählt, die im Personenverzeichnis, was hinten dran hängt, als Berliner angezeigt sind. Wobei muss man sagen, es sind auch zwei Politiker dabei, die inzwischen aus der Partei ausgetreten sind bzw. ausgeschlossen wurden. Und auch noch als Berliner gelistet ist einer, der mittlerweile bei euch in Brandenburg ist, nämlich Götz Frömming. Der war bis Februar dieses Jahres für die Berliner AfD im Bundestag, jetzt für Brandenburg. Insgesamt kann man sagen, dass in dem Gutachten Leute aus allen Ebenen der Partei erwähnt werden. Also Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen, auch aus dem Europaparlament.
Also da haben wir Ähnlichkeiten. In Brandenburg sind das 30 Mitglieder aus dem Landesverband, 13 sind es aus der Landtagsfraktion übrigens auch. Das ist so in etwa fast jedenfalls die Hälfte. 30 hat ja die Fraktion Abgeordnete insgesamt im Parlament in Potsdam. Wie sieht das denn bei euch aus?
Also die meisten der Erwähnten sind aktuelle Abgeordnete aus der AfD-Fraktion im Berliner Parlament, nämlich 8. Das ist exakt die Hälfte der Fraktion. Es wären eigentlich sogar 9, aber Ronald Gläser, der war bis vor kurzem Mitglied der Fraktion im Abgeordnetenhaus, der sitzt jetzt im Bundestag. Und neben ihm werden zum Beispiel aus dem Bundestag noch die Berliner Abgeordneten Beatrix von Storch und Gottfried Curium Gutachten erwähnt. Und halt eben Götz Frömming, den ich eben schon genannt habe, der jetzt Brandenburger ist. Es sind Mitglieder des AfD-Landesvorstands drin. Wer übrigens nicht drin steht im Gutachten, ist Berlins Partei- und Fraktionschefin Christine Brinker. Also die Frontfrau hier, kommt jetzt nicht ganz überraschend, weil sie sich in ihren Aussagen auch vergleichsweise gemäßigt gibt. Man muss aber sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass sie irgendwie Berührungsängste hätte mit auch mit gesichert rechtsextremen, wie etwa Björn Höcke aus Thüringen, das hat sie nicht.
Das sieht hier in Brandenburg natürlich ganz anders aus. Also vorneweg die Parteispitze tatsächlich im Land. Der Landesparteichef Springer ist hier genannt, der Fraktionschef im Landtag Hans-Christoph Berndt und auch der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Holoch. Und die Liste kann man eigentlich noch ein Stückchen länger machen. Wo genau tauchen denn die Berliner jetzt auf in diesem Gutachten?
Also es ziehen sich Zitate von Berliner Politikern durch den ganzen Bericht, aber es gibt schon viele Nennungen in dem Bereich, der für den Verfassungsschutz auch am wichtigsten war bei dieser Höherstufung der AfD, dass man eben sagt, die sind nicht mehr nur Verdachtsfall, sondern die stufen wir als gesichert rechtsextrem ein. Und das ist der Bereich, wo es um Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung geht, Verstöße gegen die Menschenwürde, das ist ja immerhin Artikel 1 unseres Grundgesetzes und da vor allem um, ich zitiere mal, ethnisch abstammungsmäßige Aussagen und Positionen. Fragt man sich natürlich, was ist damit gemeint? Da geht es darum, dass die AfD nach Ansicht des Verfassungsschutzes einen ethnisch abstammungsmäßigen Volksbegriff vertritt. Und der sagt der Verfassungsschutz, ziele darauf ab, Deutsche mit Migrationsgeschichte von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, sie rechtlich abzuwerten. Diese würden dann als Passdeutsche degradiert, also Bürger zweiter Klasse. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also Aussagen vom Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio in einem Facebook-Post von 2021 werden da zitiert. Und zwar bedeutet für ihn deutsches Volk eine, Zitat, geschichtlich gewachsene, kulturell sich als Einheit auffassende, schicksalsmäßig aneinander gebundene Gemeinschaft. Und bedeutet eben nicht, nochmal Zitat, eine aus allen Himmelsrichtungen zusammengewürfelte Menschenansammlung. Und das geht dann weiter, da spricht Curio noch von einem widerrechtlichen Ausländerimport samt nachfolgender Nichtausweisung, stattdessen Einbürgerung, Staatsbürgerschaft und er spricht da von der kalten Entmündigung des deutschen Volkes. Also da geht es um die Frage, wer gehört zum deutschen Volk? Und das Verfassungsschutz sagt, da sei ja für Migranten bei Curio eigentlich überhaupt gar kein Raum in dieser Definition. Und im gleichen Post spricht Curio auch vom Umbau der Wählerdemografie. Das ist eigentlich, muss man sagen, ein anderes Wort für das, was Gunnar Lindemann aus dem Abgeordnetenhaus mit Umvolkung meint. Das hat er nämlich, Gunnar Lindemann, hier Abgeordneter, auch in Posts erwähnt. Also die einheimischen Deutschen sollen angeblich durch Migranten ersetzt werden. Und der Verfassungsschutz sagt, das sei halt typisch für die AfD, diese Abwertung von Migranten auch als Gruppe. Und da ist noch was von Gunnar Lindemann, der spricht in einem Post über die unkontrollierte Ausbreitung kulturfremder Spezies in Europas Gesellschaften und zieht dabei den Vergleich zu invasiven Waschbären. Also Migranten, die hier hinkommen, sind wie invasive Waschbären, die machen sozusagen die einheimische Spezies kaputt. Also da würde ich sagen, was ist das, wenn nicht rassistisch, fremdenfeindlich und damit auch rechtsextremistisch?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das mehr als markige Worte sind. Es gibt ja diese Kritik, dass in dieser Zitatensammlung vieles auftaucht, was sehr unappetitlich ist, aber eventuell dann eben doch immer noch von der Meinungsfreiheit geschützt ist. Das, finde ich, sind Zitate, die du jetzt hier vorgetragen hast, die doch eigentlich eine andere Sprache sprechen.
Ich sehe das ehrlich gesagt auch so, weil klar, wenn man sich einzelne Zitate rauspickt, jedes einzelne Zitat für sich wäre, glaube ich, nicht so, dass man sagen könnte, na klar, diese ganze Partei ist rechtsextremistisch gesichert. Aber wenn man sich das mal anguckt, gerade eben auch in diesem Bereich, wo es um den Volksbegriff geht, um die Menschenwürde, da finde ich, ist das, also zeichnet das wirklich ein relativ klares Bild einer Partei, die sich radikalisiert hat, wo solche Sachen auch nicht mehr unter der Decke gesagt werden. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, das sind alles offen zugängliche Zitate, die da zu lesen sind. Also der Verfassungsschutz hatte offensichtlich das Gefühl, das, was die AfD öffentlich sagt, das reicht völlig aus, um zu beweisen, zu belegen, dass sie gesichert rechtsextremistisch ist.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch gleich die Frage, für wie berechtigt hältst du das dann, dass das ja eigentlich unter Verschluss bleiben sollte?
Ich finde das ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt, weil in diesem Gutachten, da stehen ausnahmslos Zitate aus öffentlich zugänglichen Quellen, also aus Reden, aus Interviews, Posts auf Social Media. Also wo da jetzt genau Persönlichkeitsrechte verletzt werden sollen, weiß ich nicht. Und da gibt es auch keine geheimen Quellen. Also da kann man jetzt keine Rückschlüsse ziehen auf V-Leute, die durch eine Veröffentlichung gefährdet sein könnten. Aber ich finde, gerade in der aktuellen Debatte, die wir haben, ist wirklich ein politischer Fehler, dass das Gutachten nicht öffentlich gemacht wurde, wenn es um so eine wichtige Partei geht. Also ich denke, dieses Ding hätte öffentlich gemacht werden sollen. Ich finde, die Menschen in Deutschland sollten es lesen.
Wir haben Ihnen hier jetzt einen Überblick über das Gutachten gegeben. Meine Kollegin Sabine Müller hat das mit mir hier gemacht. Vielen, vielen Dank, Sabine, hier und schöne Grüße nach Berlin.
Gruß zurück, Nico.
Und schöne Grüße auch noch an alle, die uns hier zugehört haben. Natürlich die Spreepolitik im RBB 24 Inforadio war das. Der landespolitische Podcast des RBB aus Berlin und Brandenburg. Zum Abschied noch einen Tipp zum Podcast weiterhören hier von mir. Die Kollegen Christoph Schrag und Henrik Schröder nämlich diskutieren die wichtigsten Themen der Woche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Podcast 7 Tage wach. Kontrovers und immer auch verständlich. Damit behalten Sie dann auch den Überblick mit nur einer knapp halben Stunde Denkanstöße inklusive. Tschüss, sagt hier am Mikro jetzt Nico Hecht. Bis bald.